Zu Hause bin ich in der evangelischen Kirche, dort als Pastor in einer kleinen Gemeinde in Frankfurt. Wir haben schon einen super guten Gottesdienstbesuch mit 40, obwohl wir 1000 Gemeindeglieder haben. Aber wenn ich dann in solch einer Gemeinde bin, wo fast alle Mitglieder sitzend im Gottesdienst sich einfinden, oder ein Teil, na gut, vielleicht nicht alle, aber ich habe die Karteikästen gesehen, wow. Toll, eine solche Gemeinde in einem Ort, die der Liebe Gottes zur Verfügung steht, dass sie unterwegs sein kann in dem Ort und in den Lebensbereichen, in denen Gott sie hineingestellt hat. Was für ein Segen für die Stadt Emden. Und ich habe gehört, und ich war ja schon einmal hier, sie sind ja nicht die Einzigen. Es gibt noch andere Gemeinden in dieser Stadt, die auch Jesus Christus kennen und ihn lieben und die ihn auch verehren und die ihm auch nachfolgen. Was für ein Segen für diese Stadt. Was für ein Geschenk. Denn sie machen den Unterschied. 10 Gerechte hätten in Sodom den Unterschied gemacht zwischen Vernichtung und Überleben. Hier sitzen vielleicht 300. Und es sind noch nicht alle. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es 1000. Die wirklich missionarisch unterwegs sind in dieser Stadt. Was für ein Geschenk. Was für ein Kanal der Liebe Gottes. Ich möchte Ihnen Mut machen dazu, nochmal ganz neu hinzuhören, Gott, wer sind wir eigentlich? Und ich möchte Ihnen etwas vor Augen halten, was die Grundlage unseres christlichen Glaubens ist, dass wir, so wie wir diesen Gottesdienst gerade begonnen haben, an den dreieinigen Gott glauben. Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Ist Ihnen das bewusst, dass wir an diesen dreieinigen Gott glauben? Oder ist Ihnen das eher ein Ärgernis nach dem Motto, es ist so schwer zu erklären? Wenn das nur Jesus wäre, dann wäre das alles viel einfacher. Oder wenn das nur Vater Gott wäre, das kann man doch irgendwie viel besser erklären. Aber das mit dieser Dreieinigkeit, eher komplex. Und wenn es dann zum Heiligen Geist kommt, jetzt ganz, ganz schwierig. Wie soll man das denn jemandem erklären? Zumal wir im Deutschen immer nur den gleichen Begriff haben für Geist und alles, was die Menschheit unter Geist denkt, das ist ja eher genau das, was wir nicht sagen wollen, dass das der Heilige Geist ist. Also alles ganz schwierig und ganz komplex. Ich möchte am Anfang dieser Allianz-Gebetswoche uns nochmal vor Augen führen, dass die Einheit, um die es uns in der Allianz-Gebetswoche immer geht, gar nicht unsere Idee ist, nach dem Motto, es wäre viel schöner, wenn wir alle zusammen, statt jeder für sich und alleine, sondern dass es seine Begründung hat eben in unserem Gott, der eine Einheit ist. Nicht, weil er sich nur selber liebt, sondern weil da der Vater den Sohn liebt. Und weil da der Sohn den Vater liebt. Und weil da der Heilige Geist den Sohn und den Vater liebt. Und weil da der Vater und der Sohn den Heiligen Geist lieben. Dort sind drei, die sich lieben. Einer den anderen. Und in der Bibel ist es im Johannesevangelium uns versucht worden, so ein bisschen zu entfalten. Im Johannes 17, in einem Teil des Gebets um die Einheit, als Jesus kurz vor seinem Tod war und mit seinem Vater nochmal ganz intensiv ins Gebet gegangen ist, da war das etwas, was er vor Augen hatte. Die Einheit. Und dann heißt es dort im 17. Kapitel, dass der Vater den Sohn verherrlicht. Also dieses altertümliche Wort verherrlichen. Verherrlichen sagt man heute nicht mehr, ist eher negativ, nicht? Da verherrlicht jemand sich selbst. Aber meint eigentlich nichts anderes, als den anderen groß zu machen, den anderen zu loben, den anderen zu erheben, den anderen so in die Mitte zu reben, dass man voller Staunen sagt, du bist alles, für den ich lebe. Dir soll alles gehören, was ich habe. Und so heißt es dann dort im 17. Kapitel, und der Vater wird alles dem Sohn überantworten, wird ihm alles geben. Du bist mein alles, du kriegst alles. Nicht, naja, musst du mal erst mal gucken, ob du das verdienst und dann schauen wir mal, wie wir das so hinkriegen. Nein, da ist eine Liebe, die dem anderen alles geben will, die den anderen groß machen will. Und Jesus sagt, Ich verherrliche den Vater. Ich möchte dich verherrlichen. Ich habe dich mit meinem Leben verherrlicht. Alles, was meines, ist dein. Und alles, was dir ist, habe ich empfangen. Und ich habe dafür Sorge getragen, um es dir alles wiederzugeben. Also da ist eine Gemeinschaft, da schenkt einer dem anderen immer dauernd alles. Und nicht mit der Perspektive, ich gebe dir das nur, wenn ich es wieder zurückkriege. Ich liebe dich nur, wenn du mich auch liebst. Sondern eine Liebe, die diese Großzügigkeit hat. Der Vater verherrlicht den Sohn und der Sohn den Vater. Ich habe eine Figur mitgebracht, die das meiner Meinung nach so ein bisschen deutlich machen kann. Zwei, die sich lieben. Der Künstler, der diese Figur erstellt hat, der hatte nicht die Dreieinigkeit vor Augen, sondern Vater und Mutter und ein Kind. Aber ich finde, dass das ein schönes Beispiel dafür ist, wie drei zusammen in Liebe miteinander verbunden sind. Der Vater liebt den Sohn. Und der Sohn liebt den Vater. Und der Heilige Geist liebt den Vater und den Sohn. Und Vater und Sohn lieben den Heiligen Geist. Diese Liebesverbindung führt dazu, dass es eine enge Gemeinschaft gibt, die voller Liebe ist. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir im Johannesbrief hören, dass Gott selber die Liebe ist. Der liebt sich nicht selbst im Sinne von, ach, alle haben mich lieb und ich auch. Oder ich meiner mir, Herr, ich liebe alle viel. Der Vater liebt den Sohn. Und der Sohn liebt den Vater. Und der Vater und der Sohn lieben den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist liebt den Sohn. Eine Liebe, die immer auf den anderen zugerichtet ist und nie sich selbst sieht. Sondern alles dem anderen schenkt und vertraut. Das ist der Ort der Geborgenheit pur. Liebe pur, das ist unser Gott. Und wir haben eben diesen dreieinigen Gott, der etwas ganz Fantastisches macht. Wissen Sie, wie die Liebe aussieht, wenn zwei sich lieben? Wenn einer sich liebt, das kennen Sie selber, ja. Das ist so narzisstisch, da möchte man am besten fliehen. Wenn einer sich so liebt, dass er der Meinung ist, dass ihn alle zu lieben hätten. Aber wenn zwei sich lieben, ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Urlaub waren mit einem Pärchen und Sie waren so das dritte Rad am Wagen. Also man denkt dann auch, na ja, die brauchen ja keinen anderen mehr. Das ist ja gut so, die sind versorgt. Was mache ich denn noch hier? Also wenn der Vater den Sohn lieben würde und der Sohn den Vater, könnte man daneben stehen und denken, na ja, hallo. Schön, dass sie sich haben, ne? Aber wir glauben an eine Dreieinigkeit. Aber selbst da, wir kennen das alle, wie es anziehend ist, wenn zwei sich lieben. Wie neidisch man werden kann. Wie, Mensch, das hätte ich auch gern. Also, nee, wie die sich so, schade. Und wie oft ist es so, dass man als Ehepaar da sitzt und dann irgendwelche Fernsehsendungen sieht und denkt, ach, die haben sich aber lieb. Ach, wenn mein Mann auch so wäre. Ach, wenn meine Frau auch so wäre. So, die Liebe der anderen steckt uns natürlich auch alle an und wir würden auch alle gerne. Und nee, es wäre doch klasse. Und ich weiß noch, wie anziehend die Liebe meiner Frau und zu meiner Frau gewirkt hat auf andere. Also da gab's Leute, die konnten nichts anderes, als die wollten unbedingt dazukommen und dabei sein. Das waren nämlich meine Kinder. Ich konnte meine Frau umarmen im Wohnzimmer und im Kinderzimmer muss irgendwie eine rote Lampe geleuchtet haben. Schwuppdiwuppdiwuppdiwupp waren die alle da. Und die haben sich jetzt nicht am Rand gestellt, haben mal zugeguckt oder so, sondern ran und gleich zwischen die Beine und mittendrin. Da wollten sie sein, das waren meine Kinder. Diese Liebe zwischen Vater und Mutter ist so anziehend, dass sie dabei sein wollten. Und zwar mittendrin. Ihr Lieblingsplatz war sowieso nie ihr eigenes Bett, sondern immer unseres. Da, wo die Liebe ist. Da will das Kind sein, natürlich. Das zieht uns an. Das ist die Liebe, die uns anzieht. Und diese Liebe, dieser drei, die bildet etwas ganz Hervorragendes. Wenn zwei aneinander kleben, ist ja manchmal kein Platz mehr dazwischen. Aber wenn drei sich lieben, entsteht immer in der Mitte ein offener Raum. Drei können sich nicht so lieben, dass in der Mitte nichts mehr dazwischen passen würde. Es ist immer Platz. Wenn drei sich in den Arm nehmen, ist in der Mitte immer Platz. Es entsteht immer ein freier Raum. Und ich glaube, dass die Liebe Gottes, der uns als Mann und Frau geschaffen hat, genau das kreiert hat. Dass wir eine Liebe sind, die Platz macht. Die Platz macht für Kinder. Deshalb hört in der katholischen Theologie noch immer zu jeder Trauung dazu, die Bereitschaft, Kinder haben zu wollen. Wenn zwei nur für sich da sein wollen, ist das nicht die Liebe, die die katholische Kirche denkt, dass es die Liebe ist, die Gott Mann und Frau geschenkt hat. Erstaunlich, es werden Ehen annulliert, die an der Stelle das nicht gewollt haben. Also Liebe, die nur sich selber meint, selbst wenn sie zu zweit sind und man sich ja gegenseitig was schenken kann. Drei, es muss Platz für mehr sein. Es muss Platz für mehr sein und bei Gott ist Platz für mehr. Da liebt sich der Vater den Sohn. Da liebt der Sohn den Vater und da liebt der Heilige Geist den Vater und den Sohn. Und da entsteht in der Mitte ein Raum. Und dieser Raum, das ist für mich eines der schönsten Erkenntnisse gewesen, die Gott mir mal vor Augen gestellt hat. Das ist der Raum für uns. Wir dürfen hier in der Mitte sein. Im Johannesevangelium heißt es deshalb immer, ihr sollt in Gott sein. Das ist der Platz, den Gott euch vorhält. Wir dürfen mitten in dieser Liebe mittendrin sein. Ja, umgeben vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Ich bin von Gott umgeben. Ja, wow, was für ein Ort der Beheimatung. Was für ein Zuhause. Erinnern Sie sich noch an das Gefühl, wenn Sie da waren, wo die Liebe Ihrer Eltern waren und Sie zwischen den Beinen von Vater und Mutter und wussten, oh, die haben mich ganz doll lieb. Das ist eigentlich der Ort, der uns allen gehört. Dafür ist Christus gestorben. Nicht damit wir irgendwie einen netten Anstrich kriegen von, ach, sind auch nette Leute, die Christen. Nein, Jesus wollte, dass wir in diesen Ort wieder hinein dürfen. Und das ist doch klar, da gehören wir doch nicht rein. Wir, die wir dauernd was falsch machen, wir, die wir so egozentrisch sind, wir, die wir so viele Macken haben, das ist doch nicht der Platz für uns. Das haben wir uns nie verdient und das werden wir uns auch nie verdienen können. Da können wir uns anstrengen, wie wir wollen. Das ist der Ort, den Jesus durch sein Blut uns frei erkauft hat. Und wir dürfen dahin. Blöd ist nur, dass die Tür jetzt offen ist und wir nicht hingehen. Wir stehen immer hier und hallo Jesus, hallo Gott, hallo merkst du mich, ich bin auch noch da. Ja, hallo. Wenn wir beten, wir befinden uns ganz häufig hier und müssen irgendwie die Aufmerksamkeit Gottes auf uns ziehen und dann irgendwie sagen, was wir von ihm wollen. Was wäre, wenn unser Gebet hier anfängt, an diesem Ort? Ich brauche mich noch nicht mal umdrehen. Gott ist vor mir, hinter mir, neben mir. Psalm 139. Von allen Seiten umgibst du mich, o Herr. Wenn wir bei unseren Gebetsversammlungen in der eigenen stillen Zeit am Morgen oder am Abend, wenn wir uns vor Augen machen, jedes Mal, ich nehme hier Platz, nicht hier. Egal, was ich gemacht habe die Woche, egal, wie es in meinem Herzen aussieht, egal, wie ich mich gerade selber nicht mag. Aber es gibt einen, der sagt, das ist trotzdem dein Platz. Zu allen Zeiten und immer wieder. Dafür bin ich gestorben. Hier sind wir zu Hause. Können wir das nochmal? Ich wünsche Ihnen so sehr, dass wann immer Sie in den nächsten Tagen während der Allianz-Gebetswoche zum Gebet gehen, sei es in Ihrer eigenen persönlichen Gebetssituation am, wo immer Sie das tun, dass Sie sich das vor Augen malen. Und ich glaube, die Klöster lehren da das Richtige, dass sie sagen, damit wir das nicht vergessen, brauchen wir in unseren Häusern und in unseren Gemeinden Orte, die das symbolisieren, damit uns das immer wieder klar wird. Wir stehen nicht hier und Gott ist da, sondern wir sind mittendrin in Gott zu Hause. Und für mich ist das hier drin, da passiert was mit mir. Wenn ich von Gott umgeben bin, dann ist es wie so ein Schwamm im Wasser. Kein Schwamm kann im Wasser bleiben und nachher das Gleiche sein, wie bevor er im Wasser war. Ich habe das Vorrecht, bei Ihnen in Ihrem Gästezimmer leben zu dürfen heute und morgen oder bis morgen. Und da habe ich heute Morgen kurz nach dem Frühstück sauber gemacht und habe den Schwamm genommen, der da war. Der war vielleicht schon ein paar Tage nicht mehr benutzt und der war ganz trocken. Und wissen Sie, wie ein Schwamm ist, wenn er ganz trocken ist? Hart. Aber der wurde so schnell weich mit so ein bisschen Wasser. Und dann hatte er wieder diese Geschmeidigkeit. Und wenn wir in dieser Gegenwart Gottes sind, dann ist es wie ein Schwamm, der im Wasser ist. Wir werden weich und durchdrungen von der Liebe Gottes. Und dann ist das Bild aus dem Johannesevangelium auch wieder ganz offensichtlich. Er in uns gehört genauso dazu, weil wir in ihm sind. Wenn wir hier drin sind, ist er auch in uns. Dann durchdringt er uns wie Wasser einen Schwamm. Und wir sollten uns fragen, wenn die Liebe Gottes uns nicht mehr durchdringt, dann liegt es mit großer Wahrscheinlichkeit daran, dass wir nicht hier sind. Weil hier kann sich keiner gegen die Liebe Gottes wehren. Da wirst du durchdrungen von der Liebe Gottes. Da ist der Ort des Gebets. Und nicht da, wo ich mir irgendwas abarbeiten muss oder wo ich Gott irgendwas abtrotzen muss oder wo es darum geht, ich muss eine Pflicht erfüllen, damit Gott mit mir gnädig ist. Es gibt einen ganz anderen Grund, warum er mit mir gnädig ist. Den Zugang hat er uns geschenkt. Das ist wie der Gutschein von Groupon oder was auch immer. Den dürfen Sie einlösen. Aber wenn Sie ihn nicht einlösen, haben Sie den Gutschein in der Tasche und nichts davon. Wie blöd, wenn wir Christen in unserem Land leben als Christen und wir haben den Schein in der Tasche und wir lösen ihn nicht ein. Wir wissen, da ist unser Platz, aber wir gehen nicht hin. Wie blöd sind wir? Warum machen wir es nicht? Was hindert uns? Ich denke, na klar, uns hindert, dass wir abgelenkt sind. Wir haben alle keine Zeit. Ich meine, da muss man ja hin und dann ist man da und dann kann man ja nicht gleichzeitig woanders sein. Das ist eine Herausforderung, aber nicht erst seit heute. Die Mönche im Mittelalter hatten schon ein großes Problem und das war Ablenkung. Ich frage mich immer, wenn ich das lese in ihren Büchern seitenweise, wie gefährlich diese Ablenkung war im Mittelalter. War Wahnsinn, ja, das Blöken der Kühe auf der Weide oder was immer die gehört haben. Ne? Was war im Mittelalter Ablenkung? Die haben überhaupt keine Ahnung, was Ablenkung ist. Die sollten mal heute leben. Dann wissen sie, was Ablenkung ist. Aber wenn die damals schon ein Problem hatten. Aber wir Christen haben da heute gar kein Problem mit, weil es gibt überhaupt keine Bücher dazu. Weil wenn es eins wäre, gäbe es schon Bücher dafür. Kann man immer sehen, welche Probleme es gibt. Da gibt es auch Bücher zu. Aber zur Ablenkung? Ich glaube aber, dass das ein großes Problem ist. Dass wir alle so wenig Zeit haben, dass wir da ganz wenig uns zu Hause fühlen. Auch nicht mehr zu Hause wissen. Aber es ist der Ort unseres Zuhauses. Es ist der Ort der Intimität mit Gott. Und das ist Gebet. Gebet ist nicht, ich lese meine Liste vor. Gebet ist, ich bin bei Gott zu Hause. Deshalb ist der erste Teil vom Gebet immer Dank und Anbetung. Ich bin zu Hause. Ich bin da, wo ich hingehöre. Wow. Das ist, Beten ist eigentlich wie Pantoffeln anziehen. Ich weiß nicht, ob das im Osten hier gemacht wird. Ja? Hausschuhe, nicht Pantoffeln. Hausschuhe, okay. Das ist eben wie daheim sein. Hausschuhe anziehen, sich wohlfühlen und zu wissen, jetzt kann mir nichts mehr. Jetzt bin ich da, wo ich hingehöre. Jetzt kann ich mich fallen lassen bei Gott. Gebet ist zu Hause ankommen. Und dann mit Gott über das auszutauschen, wo man eben zu Hause drüber redet. Mich hat am Anfang der Woche jemand richtig beim Schlawittchen gepackt und gesagt, sag mal, was betest du in deinen Gebetszeiten, wenn du keine Probleme hast? Über was redest du mit Gott, wenn du über keine Probleme mit ihm reden würdest? Ja, mir ist nicht so viel eingefallen, außer natürlich, dass ich mit Gott über das rede, was toll ist, was gut ist in meinem Leben, wofür ich dankbar bin. Aber sind wir mal ehrlich, also ich jedenfalls bin nicht der, der da die meiste Zeit mit verbringt. Wenn ich mit Gott zusammen bin, habe ich schon Gott was zu sagen, weil ich hätte ein paar Vorschläge, wie man hier was verändern könnte. Da fange ich gerne auch mit mir selber an, aber das geht natürlich auch auf meine Frau und meine Kinder und meine Enkel und meine Gemeinde und so weiter und so fort. Also ich mache Gott viele Vorschläge, wenn ich mit ihm zusammen bin. Aber es ist alles sehr problembewusst. Aber wenn Gott mit mir zusammen ist und wir miteinander reden, ich meine, stellen Sie sich mal vor, im Alten Testament, als es noch keine Sünde gab, also noch keine Probleme, noch keine Krankheit, noch kein Leid und keine Not. Ich meine, was hat der Adam und Gott da jeden Tag zu besprechen gehabt? Ich meine, da gab's doch nichts. Also keine Probleme, keine Krankheit, nichts irgendwie. Und trotzdem sind die jeden Abend spazieren gegangen. Ich meine, jeden Abend. Also das war bestimmt kein 3-Minuten-Walk, sondern sie wandelten. Das hört sich so an, die hatten viel Zeit und man wandelte so durch den Garten. Nicht? Ich meine, die haben sich über Bäume unterhalten. Stellen Sie sich mal vor, Sie unterhalten sich mit Gott über einen Baum. Ja, fantastisch, dieser Baum, ja. Und sonst? Also ich, was ich noch mal sagen wollte, das mit den Finanzen in unserer Gemeinde. Nee, bleib doch mal bei dem Baum. Ich finde ihn auch ganz toll. Und dann redet Gott da auch über den Baum, weil er auch begeistert ist von dem Baum, weil er hat ihn ja selber gemacht. Und er findet es schon gut, wie das gelaufen ist und wie dieser Baum so aussieht und wie das Blatt. Und ich meine überhaupt, wenn man dann noch mal überlegt, was da drin alles passiert. Man kann sich schon über so einen Baum unterhalten. Aber irgendwie, sind wir mal ehrlich, sind wir so mit Gott auf Du, dass er das in uns bewirken kann? Ich mache Mut dazu, dass unsere Gebetszeiten nochmal eine ganz neue Dimension entdecken, nämlich einfach mit Gott abzuhängen. Chillen, würden die jungen Leute sagen. Einfach mit ihm über Sachen zu reden, die einfach Sachen sind, weil sie schön sind, nett sind. Gott ist begeistert über das Leben. Er hat es selbst gemacht. Er unterhält sich gerne mit uns über alles, was nötig ist. Ich finde, es ist ein schöner Begriff. Ich habe so ein kleines Heftchen mitgebracht. Übrigens, da hinten liegen noch mehr zum Thema Gebet. Online with God, Trainingskurs Gebet. Ich finde es eine schöne Beschreibung. Wir sind heute mittlerweile mit unseren PCs auch nicht mehr, weil wir nicht mehr minutenweise bezahlen, sondern alle Flatrates haben. Wir sind dauernd online. Und ich finde es eine schöne Perspektive Gottes. Dauernd online zu sein, heißt eigentlich dauernd hiermit verbunden zu sein. Dauernd mit dem Zentrum der Macht und des Wissens, der Liebe und aller Ressourcen dieser Welt verbunden zu sein. Was für eine schöne Vorstellung. Und das darf ich überall hin mitnehmen. Sie kennen alle Jakobus 5, Vers 16. Des gerechten Gebet. Sehr gut. So liebe ich das. Das könnte ich in einer Landeskirchengemeinde kaum machen. Aber es ist fantastisch. In so einer Freikirche, da kennt man noch sein Wort, die Bibel. Das Problem ist an dieser Stelle, dass Luther es so ein bisschen überschwänglich übersetzt hat und das eigentlich gar nicht so da steht. Ja, schade. Man hat sich's jetzt so gemerkt. Die Frage ist, ich versuche mal, Ihnen kurz zu vermitteln, was dort eigentlich steht. Da steht nämlich gar nicht so viel. Weil die Griechen, die können das, was sie sagen, immer mit wenigen Worten sagen. Und alle Worte wie wenn, denn, doch, das und so, das fällt meistens flach. Das muss man sich sowieso denken. Da steht das Gebet, das Wort steht auch da. Des Gerechten, das steht auch da. Aber da steht nicht des Gerechten dessen, der richtig alles macht, sondern dessen, der gerecht gesprochen ist. Das haben wir ja von Luther gelernt. Wir sind nicht gerecht, weil wir alles richtig machen. Obwohl wir gerade bei dem Vers, wenn es ums Gebet geht, immer der Meinung sind, dass das der entscheidende Punkt ist. Dass mein Gebet natürlich nicht so wirksam ist, wenn ich nicht gerade so gerecht gelebt habe. Wenn ich gut und richtig lebe und alles richtig mache, dann ist Gott natürlich mit mir auch zufrieden. Dann erhört er auch mein Gebet. Ich habe das als Schüler immer so gemacht. Ich habe nie vergessen, meine stille Zeit zu machen an dem Tag, wo ich eine Arbeit geschrieben habe. Weil ich wollte sicherstellen, dass Gott an dem Tag jetzt nicht irgendwie mit mir ein Problem hat, sondern da wollte ich der liebe Junge sein und das wollte ich alles richtig machen und dann habe ich gedacht, ja, jetzt muss Gott mir ja auch helfen, ne? Also ich war heute Morgen da, habe mir sogar eine halbe Stunde Zeit genommen, obwohl ich hätte auch noch was lernen können, aber ich habe jetzt nicht alles lernen können, heute Morgen habe ich Zeit mit Gott verbracht, aber jetzt wird Gott mir doch helfen, das ist ja viel besser. Das ist natürlich kindisch, aber sind wir mal ehrlich, wie oft das unsere Haltung ist. Gerade wenn es drauf ankommt, dann beten wir richtig, dann nehmen wir uns auch ein bisschen Zeit, damit wir nämlich Gott sagen können, an uns lag es ja jetzt nicht, wir hatten auch noch 5 Minuten Gebet vor dem Gottesdienst. Ne? Also der Gottesdienst muss ja was werden. Also es waren heute Morgen zwar nur 2 da, aber immerhin, die steht auf dem Programm. Ne? 5 Minuten Gebet vor dem Gottesdienst. Also das müsste doch lang und das ist doch Genüge getan. Also da steht das Gebet des Gerechtgesprochenen. Also wir sind alle schwach und kriegen alles nicht so gut geregelt. Wir sind deswegen nicht in unserem Gebet besser dran, weil wir alles richtig machen, sondern weil wir gerecht gesprochen sind. Das entlastet doch schon nochmal ungemein, finde ich. Und wenn dann da steht, das Gebet des gerecht Gesprochenen vermag viel, ja, sauber. Es ist wirksam. Es vermag viel. Jetzt kommt allerdings eben dieses Wenn. Das steht im Griechischen gar nicht da. Könnte auch weil hingesetzt werden oder dennoch. Sie können damit machen, was Sie wollen eigentlich. Dahinter kommt nämlich nur noch ein einziges Wort. Energizomai heißt das auf Griechisch. Und alle deutsch sprechenden Menschen decken einen gewissen Wortstamm. Energizomai. Was für ein Wort würden Sie als Windmühlenland entdecken? Ja, hört man das? Energizomai hat was mit Energie zu tun, mit Wirksamkeit. Und das heißt es auch übersetzt. Da steht, das Gebet des Gerechtgesprochenen vermag viel, wenn es wirksam wird. Jetzt steht es dabei im medialen Passiv. Das bedeutet, wirksam gemacht wird. Ah, wir merken schon, das ist doch eine sinnvolle Geschichte. Ne? Und dass der Jakobus das genauso gemeint hat, wird klar, weil der nächste Satz heißt, Elia war ein Mensch wie wir. Wenn das ein deutscher Pfarrer sagt, kann man ihm vergeben. Aber wenn das ein hebräisch sprechender Pfarrer sagt, dann muss man ihm eigentlich sagen, das ist ja eine offensichtliche Lüge. Weil es gibt ein paar Gründe, warum Elia nicht ein Mensch war wie wir. Was war anders an Elia? Er gehört zu den zwei Ausnahmen, die es gibt. Er ist nicht gestorben. Elia ist irgendwie anders abgeholt worden. Es war der Trost der amerikanischen Sklaven. Swing low, sweet chariot. So mit einem Wagen abgeholt werden, mit einer Kutsche. Das war Elia zuteil geworden. Elia ist als einziger, von dem berichtet wird, nicht gestorben, neben wem noch? Henoch. Also, er war kein Mensch wie wir. Aber weshalb sagt denn ein Pastor seiner Gemeinde, der ist ein Mensch wie ihr? Was will er denn dann deutlich machen, wenn er sowas sagt, was offensichtlich klar ist, dass es nicht so ist? Er will sagen, es liegt nicht daran, dass er anders war. Und dann sagt er, Elia hat ein Gebet gebetet und es hat 3,5 Jahre nicht geregnet. Und dann sagt er, und es hat noch ein Gebet gegeben von ihm und es hat wieder geregnet nach 3,5 Jahren. Aber es lag nicht daran, dass Elia das Gebet gebetet hat, sondern dass es Gott wirksam gemacht hat natürlich. Also der Pastor der Gemeinde, Jakobus, wollte der Gemeinde sagen, hey, euer Beten wird nicht dadurch wirksam, dass irgendein Heiliger betet, sondern dadurch, dass Gott es wirksam macht. Wer macht unsere Gebete wirksam? Gott, natürlich. Das glauben wir auch alle, halten wir auch uns alle vor Augen. Aber es ist nicht unsere Ernsthaftigkeit, die unser Gebet wirksam macht. Wir müssen uns eben nicht abarbeiten, weil wir in diesem Platz nichts mehr arbeiten müssen, sondern was sind? Nämlich Kinder Gottes, die der Geist Gottes treibt. Und das ist die Gebetssubstanz. Das ist das, was uns durchdringt beim Gebet, dass der Geist Gottes durch uns betet und dass dadurch die Wirksamkeit entfaltet wird, weil Gott unser Gebet wirksam macht. Dann könnte man noch sagen, na ja, Gott, wenn du sowieso der Handelnde bist, dann mach's doch gleich. Ja, wofür brauchst du unser Gebet? Ist so ein bisschen umständlich. Also, wenn es sowieso deine Wirksamkeit ist, was sollen wir denn dann auch machen? Dann ist doch wurscht, ob hier jetzt einer dabei ist oder nicht. Mach doch das wie du. Du bist der souveräne Gott. Und ich finde, dass in unserem Land eine Irrlehre festen Fuß gefasst hat. Und das ist die, dass Gott macht, was er will. Weil er Gott ist. Das steht nirgendwo in der Bibel. Gott macht nicht, was er will. Er kann machen, was er will, aber er macht es nicht, weil er hat sich entschieden, es mit uns zusammen zu machen. War vielleicht eine blöde Entscheidung. Hätte er anders machen sollen. Aber ich glaube, er hat es gewusst, wem er da seine Mitverantwortung anvertraut. Er hat uns Menschen von Anfang an so gedacht, dass wir diejenigen sind, die in dieser Welt mit ihm zusammen regieren sollen. Kann man nur sagen, war ein Fehler. Aber er hat es so gemacht. Und er hat uns dabei vor Augen gehabt. Wenn ich dann in den Spiegel schaue, denke ich, okay, Angela Merkel vielleicht, aber doch nicht mich. Ja. Wer bin ich, dass du mit mir regieren willst? Aber er hat uns diese Erde anvertraut. In Genesis 1 wird es ganz deutlich gesagt, macht sie euch untertan. Ihr bekommt sie von mir anvertraut und ihr seid meine Statthalter an dieser Stelle. Und ich möchte, dass ihr es in Verantwortung tut. Das ist das Blöde, das riechen wir ja sofort. Wir wissen ja, warum wir nicht herrschen wollen, weil wir auch nicht schuld sein wollen, wenn es schief läuft. Ich meine, wer will irgendwie Verantwortung übernehmen? Da muss man heute gut für bezahlen, damit einer kommt, der endlich mal Verantwortung nimmt. Aber Gott hat uns allen das anvertraut, ob wir das wollen oder nicht. Er hat uns allen als Eltern Kinder anvertraut und er hat uns die Verantwortung für diese Kinder gegeben. Und wir können uns am Ende nicht rausreden, ja, ich habe so ein Kind nicht gewollt. Also das hätte schon noch mal anders aussehen sollen. Und so wie das sich verhält und ich habe mein Bestes gegeben und schau doch mal, da kann ich doch nicht für verantwortlich sein. Gott hat uns aber die Verantwortung gegeben. Er hat uns die Verantwortung auf diese Erde gegeben. Und deshalb sollten wir eigentlich relativ bald feststellen, dass diese Verantwortung viel zu schwer ist, als dass wir sie tragen können. Alleine. Das hat er auch nicht gewollt. Er hat sich das schon so gedacht, dass wir mit ihm zusammen diese Verantwortung tragen. Dass er mit uns diese Welt regiert. Aber wir dürfen das bestimmen, ob er mitmacht oder nicht. Wir dürfen es alleine machen. Wir dürfen es versauen. Und die Menschheit hat es einmal versaut am Anfang. 1. Mose 6. Gott hat gesagt, es langt. Aber danach hat er gesagt, das mache ich nicht noch einmal. Ich greife nicht noch einmal so ein, dass ich euch die Verantwortung wegnehme. Und der Regenbogen ist mein Zeichen. Das heißt, Gott wird in diesem Maß nicht eingreifen. Wir sind verantwortlich. Und er hat uns gesagt, er regiert mit uns. Und das Gebet ist meiner Meinung nach der Ort, an dem das am deutlichsten wird. Dass wir mit ihm zusammen regieren. Nicht ohne ihn. Wir brauchen es nicht ohne ihn machen. Er wird seine Kraft, seinen Willen, seine Liebe, er wird alles einsetzen, wenn wir es mit ihm zusammen machen. Und ich habe Ihnen was mitgebracht, was das so ein bisschen deutlich macht. Eine Dynamitstange. In meiner Stadt ist ein Hochhaus gesprengt worden, wo der Sprengmeister gesagt hat, so ein hohes Hochhaus ist in unserem Land noch nie gesprengt worden. Ich habe gedacht, ja, mein Herrn, was ein Ding, ja, es ist etwas gemacht, was noch nie probiert worden ist. Live in meiner Stadt, da wollten alle dabei sein. Und da haben wir uns den Ort angeschaut, wo das Hochhaus gesprengt werden sollte. Und da hatten die doch tatsächlich nur 8 Meter vom Hochhaus entfernt einen Erdwall rund um das Hochhaus gemacht. 8 Meter nur. Und der Sprengmeister war davon überzeugt, das hat er im Fernsehen gesagt, zu 99%, dass das Hochhaus genau in diesem kleinen Quadrat zusammensacken wird. Obwohl er sagt auch gleich, ich habe noch nie so ein hohes Hochhaus gesprengt. Ich meine, der hat so Dinge angebracht. Und der wusste genau, was er tut. Und der hat das Ding auch nicht mit einer einzigen Sprengkapsel gesprengt, sondern an ganz bestimmte Stellen mussten ganz bestimmte Mengen von Sprengstoff zusammenwirken und die mussten in einer ganz bestimmten Reihenfolge so, dass das knallte, ne, und dass es dann auch richtig zusammenstürzte. Und ich finde, das ist ein fantastisches Bild für Gebet. Unser Gebet sind diese Dynamitstangen. Aber die Wirksamkeit entsteht wodurch? Das, was hier fehlt. Hat jemand Feuer? Ohne Feuer keine Sprengung. Gott ist der, der die Initialie gibt, der das wirksam macht. Unser Gebet ist diese Dynamitstange. Aber mit Feuer allein kann man vor so einem Hochhaus stehen und es lange brennen lassen. bis das einstürzt. Gott braucht unser Gebet. Jakobus hat deshalb seiner Gemeinde auch gesagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ich kann es euch nicht geben, weil ihr nicht betet. Im Alten Testament wird es an vielen Stellen deutlich, wo Gott sagt, ich suchte jemanden, der in den Riss tritt. Aber er findet keinen. Und er konnte das, was er tun wollte, nicht tun, weil es keinen gab, der dafür gebetet hat. Wenn wir das vor Augen haben, wie wertvoll und wie wichtig wir mit unserem Gebet sind, damit der Wille Gottes geschieht, deshalb kommt im Vater unser auch diese Bitte vor. Gott bittet uns, dass wir darum beten, dass dein Wille geschieht. Vater, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir müssen nicht beten, dass es im Himmel geschieht, weil das ist unser Muster. Aber wir beten dafür, dass es wie im Himmel auch auf der Erde geschieht. Weil hier auf der Erde sind wir mit Verantwortung betraut. Und ihr Lebensbereich, in den Gott sie gestellt hat, in der Firma, in der sie leben, in der Straße, in der sie zu Hause sind, in der Familie, zu der sie gehören, das ist der Lebensbereich, in dem Gott mit ihnen regieren möchte, wirken möchte. Da sind sie sein Kanal und da sind ihre Gebete die Dynamitstangen seiner Liebe, die explodieren können, wenn er das Feuer dazu gibt. Und ich habe eine ganz neue Erklärung für mich gefunden, warum viele meiner Gebete noch nicht erhört worden sind. Es braucht noch ein paar mehr Dynamitstangen vielleicht. Es braucht noch ein paar mehr, die mit dafür beten. Es ist gut zu warten, Gott weiß schon, was ist. Aber wenn ich bete, dass der Wille Gottes geschieht, kann ich sicher sein, dass der Wille Gottes geschehen kann. Weil unser Teil ist gemacht mit dem Gebet. Unser Teil ist investiert. Und wir haben sogar so viel Vollmacht, dass es von diesen Dynamitstangen nie zu wenig gibt. Also Sie müssen jetzt nicht denken, dass Sie zwei oder drei am Tag haben. So für zwei oder drei Sachen dürften Sie beten. Stellen Sie sich einfach vor, Sie kriegen jeden Morgen einen neuen Beutel. Und dann können Sie damit losziehen. Und Sie dürfen damit großzügig umgehen. Sie können sogar an der Kasse stehen und der Frau, die Sie nervt, vor Ihnen einfach eine Dynamitstange der Liebe Gottes in den Einkaufskorb stecken. Indem Sie einfach für Sie beten. Herr, segne Sie. Oder die nervende Lehrerin in der Schule. Oder die Nachbarin, die einen fertig macht. Einfach ein Gebet der Segnung und der Liebe Gottes in ihr Herz zu schicken. Und dann ist das da. Und ich steige dann manchmal aus der Bahn aus, wenn vor mir wieder einer mit seinem Handy so laut mit seiner Freundin Zoff abgewickelt hat, dass ich alles mitgekriegt habe. Und ich denke mir, oh Gott, segne dieses Pärchen. Gib, dass sie wieder zueinander finden. Und dann steige ich aus und denke, ach, wer weiß, wann das explodiert. Schade, dass ich das nicht mitkriege. Und die werden es vielleicht auch nie wissen, warum. Warum all das Gute passiert ist. Weil jemand gebetet hat. Wie viele Menschen wissen nicht, warum das Gute in ihrem Leben passiert? Weil irgendeine Großmutter, ein Großvater vielleicht dafür gebetet hat. Oder sonst wer. Und ich mache mittlerweile schon zu eigen, wenn irgendwas Gutes passiert, denke ich, oh Gott, wie hast du denn dafür jemanden gekriegt, dafür zu beten? Ist ja klasse. Und ich kriege immer mehr raus, wofür Leute alles beten. Ich habe einen Freund, der hat ein Zimmer gemietet in der Nähe des Kanzleramtes, wo man sich jeden Tag zum Beten trifft fürs Kanzleramt. Jeden Tag. Andere Freunde haben sogar an der UNO gegenüber in dem Hochhaus ein Zimmer gemietet und sie sorgen dafür, dass da immer einer wohnt für eine Woche, der Tag und Nacht betet für die Entscheidungen, die in der UNO getroffen werden. Es ist so viel Gebet unterwegs, es ist der Hammer. Und auf einmal kriegen viele Dinge einen ganz anderen Blick, wenn man mal so rumdenkt. Hey Gott, toll. Und dann aber auch schade, dass an der Stelle das Gebet nicht ausgereicht hat. Dass man zu spät, zu zaghaft. In unserem Land war es einmal so weit, als nach dem Zweiten Weltkrieg bei dem Stuttgarter Schuldbekenntnis alle Kirchen sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir haben zu spät und zu wenig gebetet und haben bei Gott um Vergebung gebeten. Es ist keine dumme Sache, an der Stelle Verantwortung wieder neu wahrzunehmen und erstmal zu sagen, Gott, tut uns leid, dass wir an so vielen Stellen das nicht wahrgenommen haben. Weil eine Mutter, die an vielen Stellen ihr Kind nicht erzogen hat, muss ja nicht ewig darauf verzichten, sondern man kann ja an einer Stelle anfangen und sagen, okay, jetzt möchte ich mich aber wieder investieren. Ich glaube, dass wir das auch dürfen, dass Gott uns dazu Mut macht und dass das, wo wir investieren dürfen, unser Alltagsleben ist, die Lebenswelten, in denen wir zu Hause sind, bis hin in die Firmen, in denen wir arbeiten. Es entstehen immer mehr Firmengebete. Es ist fantastisch, was Gott gerade alles tut. Aber auch für unser Land. Und ich denke, im Moment ist es so deutlich, unser Land braucht Gebet. Unsere Politiker sind sogar dankbar, dass wir für sie beten. Wir machen das in der Allianz Gebetswoche immer so, dass wir am Freitag im Römer uns treffen, um dann mit den Politikern für sie zu beten. Und für die Stadt und für die Regierung in der Stadt, für das Parlament. Wir haben jetzt Kommunalwahlen, das ist natürlich nochmal besonders wichtig, aber auch für unser Land. Und Gebet hat schon einmal in unserem Land Gewaltiges getan. Ich erinnere nur an das Wunder der Freiheit und Einheit. Wir wissen alle, dass es Montagsgebete waren, die den Anfang gemacht haben. Es ist historisch nachweisbar, dass diese Montagsgebete in der Nikolaikirche in Leipzig jeden Montag seit 1982, also 7 Jahre vorher, hat ein Pastor, Christian Führer, angefangen, jeden Montag zu beten. Der hat manchmal da auch nur mit 8 Leuten gesessen. Am Schluss waren das 500, 800. Aber die Jahre davor war das... Aber sie haben dort gesessen und wussten, wir sitzen in der Gegenwart Gottes. Wir beten zu dem Gott, der der Herr der Geschichte ist. Und der Tag kam. Und aus den Montagsgebeten wurden Montagsdemonstrationen. Und wir kennen alle dieses geflügelte Wort von dem Sicherheitsoffizier der Stasi. Wir haben ja mit allem gerechnet, aber nicht mit Kerzen und Gebete. Eine gewaltlose Revolution, die ein Sicherheitssystem und eine Diktatur überwunden hat, die bis an die Zähne mit Atomwaffen bewaffnet war. Wir hätten uns gegenseitig 23 Mal total vernichten können. Was für ein Irrsinn. Und all die Atomraketen waren immer auf die andere Seite des Zaunes gerichtet. Und Beter waren beteiligt, damit dieser Zaun offen ging. Und wir haben so ein Buch zusammengestellt im letzten Jahr zum Jubiläum, wo wir diese Tage nachgezeichnet haben, vom 3. Oktober 1989 bis zum 9.11.89, jeden Tag, was passiert ist. Und Christen haben erzählt, was sie mit Gott in dieser Zeit erlebt haben. Jeden Tag eine Geschichte, kann man wie so ein Andachtsbuch Tag für Tag lesen. Bekannte Leute wie Christine Lieberknecht, Ministerpräsidentin in AD in Thüringen, oder Genscher Jung, Menschen, die an einer Stelle wussten, hier passiert etwas, das haben wir nicht gemacht. Da hatte Gott die Finger im Spiel. Es war Gott, der da gedreht hat. Gott, der diese Möglichkeit möglich gemacht hat. Und wenn man das vor Augen hält, sich vor Augen hält, dann brauchen wir nirgendwo mehr resignieren. Dann brauchen wir nirgendwo in Angst verfallen, sondern wir können an allen Stellen sagen, Gott, ich fliehe zu dir und berge mich bei dir. Nicht, weil ich Angst habe vor allem anderen, sondern weil ich bei dir weiß, wer ich bin und dass ich von dir nochmal neu wieder wahrnehme. Mit dir darf ich zusammen sein. Und wir haben gerade Weihnachten gefeiert. Jesus hat den Namen Immanuel bekommen. Gott ist mit uns. Wir haben immer den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist um uns rum. Und mit diesem Bild mache ich mir das ganz oft. Ich brauche so Bilder, sonst bin ich verloren in der Bilderflut dieser Zeit. Ich mache mir das ganz oft bewusst, dass ich einfach einen Moment innehalte und sage, halt! Neben meinem Chef und neben diesem Nerv gerade, der Heilige Geist, der Vater und Sohn sind genau um mich rum. Halte einen Moment inne, mach mir das klar, wo ich bin und sage, danke Gott, dass du bei mir bist. Und dann wird mein inneres Gebet auch handlungsprägend für das, was dann geschieht. Und ich bin geborgen, bin nicht mehr schutzlos, ich bin in der Hand meines Gottes. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen Mut machen konnte, dass das ein Ort ist, den man sich nicht verdienen muss, sondern der uns geschenkt ist. Und dass es etwas Schönes ist, dort Zeit zu verbringen. in der Anbetung. Und das werden wir ja jetzt zusammen tun. Lieder der Anbetung singen ist nicht eine Stilgeschichte, sondern ist sich Zeit nehmen, vor Augen zu malen, wer dieser Gott ist. Mit ihm darüber reden, wer er ist, was er tut, was seinen Willen ausmacht. Und sich dann auch in diese Gemeinschaft zu stellen. Und wir laden sie ja nachher ein, zum Gebet zu kommen. Wir legen ihnen die Hände auf. Und wenn sie das vielleicht nochmal neu für dieses Jahr festmachen wollen, Gott, diesen Ort, den will ich wieder schätzen lernen. Diesen Ort, den will ich suchen. Dort will ich wieder zu Hause sein. Dort will ich meine Hausschuhe anziehen. Dort will ich auch bleiben. Dann kommen sie und wir segnen sie gerne dafür. Und sie können es nochmal vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt festmachen, wie man das ja häufig auch am Anfang eines Jahres macht. Das Gebet der Gemeindeglieder dieser Gemeinde vermag viel, weil Gott es wirksam macht. Weil Gott es wirksam macht. Seien Sie ganz ermutigt für das, was in diesem Jahr durch Sie in dieser Stadt und dieser Gegend verändert wird, in unserem Land geschehen kann. Ich bin zuversichtlich auf das, was Gott hat. Vater, wir stehen vor dir als die, die selber ohnmächtig sind, aber die du bevollmächtigt hast. Du hast uns geliebt. Und du liebst uns immer noch. Du rufst uns zu. Komm zu mir. Ich will dich erquicken. Ich bin die Liebe, die dich einlädt. Ich bin so gern mit dir zusammen. Dafür bin ich gestorben, um Zeit mit dir zu verbringen. Und hier bin ich, Gott, und ich möchte sagen, ja, helf mir, zieh mich, damit ich mehr Zeit mit dir verbringe, damit ich mir öfter bewusst werde, mitten im Alltag, du bist bei mir, du umgibst mich von allen Seiten. Und jetzt möchte ich beten, Vati, für diese Gemeinde, dass du sie weich machst durch deine Liebe in deiner Gegenwart, dass sie wahrnehmen kann, jeder Einzelne, ich bin ein geliebtes Kind des Vaters. Ich bin der Freund Jesu und ich bin durchdrungen durch den Heiligen Geist. Danke Gott für das Privileg. Danke für die Verantwortung, die du uns zutraust. Und danke für die Vollmacht, die du uns im Gebet gibst. Amen.